Wir hören und lesen den Text, der der Predigt zugrunde liegt, aus Lukas 4, Vers 31 bis 44. Und er ging hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Und sie verwunderten sich über seine Lehre, denn er predigte mit Vollmacht. Und es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem unreinen Geist, und der schrie laut: Halt! Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der böse Geist warf ihn mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Und es kam eine Furcht über sie alle, und sie redeten miteinander und sprachen: Was ist das für ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern, und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm erscholl in alle Orte des umliegenden Landes. Und er machte sich auf aus der Synagoge und kam in Simons Haus, und Simons Schwiegermutter hatte hohes Fieber, und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und gebot dem Fieber, und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Und als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm, und er legte die Hände auf einen jeden und machte sie gesund. Von vielen fuhren auch die bösen Geister aus und schrien: Du bist der Sohn Gottes! Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden. Denn sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte, und das Volk suchte ihn, und sie kamen zu ihm und wollten ihn festhalten, damit er nicht von ihnen ginge. Und er sprach zu ihnen: Ich muss auch in den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Und er predigte in den Synagogen Judäas. Ja, lieber heiliger Vater, wir beten an deine große Macht. Du bist groß, du bist wunderbar. Wir beten an deine Liebe, wir beten an deine Kraft und deine Herrlichkeit. Du, Herr, du bist wunderbar. Und wir danken dir von ganzem, ganzem Herzen, dass wir auch jetzt deine Präsenz, deine Gegenwart hier unter uns wissen dürfen. Wir wollen uns festhalten an deinem Wort, an deiner Verheißung. Du hast es zugesagt, wo deine Kinder, wo deine Gemeinde sich versammelt, da bist du mitten unter uns. Wir vertrauen, Herr, dass dein Heiliger Geist jetzt da ist und präsent ist und dass wir deine Kraft und deine Herrlichkeit in unserem Leben spüren dürfen. Du achtest auf deine Kinder, du sorgst für deine Kinder und du wirst uns auch heute versorgen mit deinem lebendigen Wort. Mit deiner Kraft, mit deinem Geist rüste du uns aus. Und Herr, du siehst auch, wie uns immer wieder die Sünde so leicht umstrickt und so schnell. Dinge dieser Welt, die uns in Bann nehmen wollen, die unsere Gedanken, die unsere Augen in Bann ziehen wollen. Die Drohkulisse Satans, die uns Angst machen will. Die Sorgen um unser eigenes Leben, die uns immer wieder gefangen nehmen. Das Drehen um uns selber, Herr, wir legen dir alles hin. Wir legen dir alle, auch unsere Bindungen, auch heute Morgen wieder hin. Und wir bitten dich, berühre du uns, sprich du zu uns, befreie du uns. Herr, wir brauchen dich und das wollen wir auch heute Morgen wieder bekennen und wir erkennen es. Ohne dich sind wir nichts. Und du bist wunderbar und du mögest jetzt, Herr, reden zu jedem Einzelnen. Du siehst, wie wir gekommen sind, du siehst, wo wir stehen, wo wir hängen. Herr, lenke unseren Blick auf dich und erquicke du uns wieder. Und lass uns dann, Herr, auch durch die Kraft deines Geistes dahin gehen, wo du uns haben willst, das tun, was du uns tun sehen willst, dass wir mit den Augen auf dich gerichtet das tun, was du willst. Herr, und in dieses Gebet nehmen wir alle die rein, die jetzt im Internet mit verbunden sind. Wir nehmen unsere Kinder mit rein in den Kinderstunden. Wir nehmen, Herr, deine Gemeinde in der ganzen Welt mit rein. Erquicke du und rüste du aus. Und wir bitten dich auch immer wieder für dein Volk Israel. Du bist über allem der mächtige, der kraftvolle, der siegreiche Herr. Und jetzt bitten wir dich um deine Kraft und deinen Segen für den Andreas zum Reden und für uns zum Hören. Segne du uns. Amen.
Jetzt ist er also tatsächlich in Kapernaum angekommen. Lukas muss das seinen Lesern noch erklären. Er ging hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa. Die Leser im Matthäus-Evangelium, die wissen das schon früher, dass er ganz bewusst umgezogen ist von Nazareth nach Kapernaum. Und die Leser im Markus-Evangelium wissen das noch viel früher. Schon Kapitel 1 ist klar, Kapernaum, dieses kleine Dorf, hat ja einen wahnsinnigen Bekanntheitsgrad gekriegt in der christlichen Szene. Kein Mensch hätte in Zukunft von Kfar-Nahum, von diesem Dorf gesprochen, wenn nicht der eine tatsächlich dort im Einwohnermeldeamt gewesen wäre und gesagt hat, da ziehe ich hin. Und so wurde es, wie sagt einer der Ausleger, zur Messias-Hauptstadt. Also Hauptstadt klingt ein bisschen gewaltig, aber immer zum Hauptdorf oder wie auch immer. Auf jeden Fall Jesus in Kapernaum. Und wenn Jesus in Kapernaum ist, dann haben wir bei Markus parallel wie bei Lukas ein Phänomen. Wir haben es ja gelesen. Wir haben hier den seltenen Einblick in einen Jesustag. Das ist ein ganzer Tag. Fängt morgens an mit Synagoge und geht bis zum nächsten Morgen, wo er weiterzieht. 24 Stunden mit Jesus. Und ganz bewusst setzt das Lukas und auch Markus eben an den Anfang des Evangeliums, damit man da ein ganz klein wenig mitbeobachten kann, das mit wahrnehmen kann, zuhören kann, miterleben kann. Wie ist das denn? Was ist denn jetzt, wenn jetzt Jesus da ist? Wenn es jetzt einen Jesus-Tag gibt? Wenn es Jesus-Tage gibt? Und natürlich, klar, wir wissen, wir differenzieren fröhlich, ganz klar, natürlich, alles, was vor Ostern geschehen ist, insbesondere mit der Ankündigung des Messias und mit seiner besonderen Tatenfülle, die er getan hat, ist natürlich zu unterscheiden von dem, was nach Ostern passiert ist. Wunderbar. Und trotzdem gilt, wir können hier reinschauen, was das Wesentliche, das Bestimmende, das Wichtige ist, wenn Jesus da ist, wenn so ein Jesus-Tag passiert. Und klar, schon sind wir da. Wir, die wir ja auch mit diesem Jesus leben. Wir, die wir ihn in unserem Herzen haben. Wir, die wir eben nicht nach Kapernaum reisen müssen, um mit ihm Kontakt zu kriegen. Wir, die wir wissen, dass er eben jetzt an allen Orten sein kann. Überall, wo Menschen seinen Namen anrufen, ist er da, zieht er ein, ist er mit dabei. Wie läuft denn so ein Jesus-Tag ab? Was will uns Lukas, was will uns Markus parallel tatsächlich zum Ausdruck bringen, wenn er so den Fokus auf diese 24 Stunden mit Jesus richtet? Und jetzt nehmen wir unsere nächsten 24 Stunden und schauen mal so, was da so auf jeden Fall auf uns zukommen wird. Und dann sind wir am Anfang natürlich ein bisschen bis mittelstark überrascht. Es geht nämlich erstes großes Thema, es geht nämlich erstaunlich teuflisch zu. Nicht wahr? Das ist ja erstmal irritierend. Mit dem Teufel wollen wir ja gar nichts am Hut haben. Und jetzt taucht er aber hier im Lukas-Evangelium Kapitel 4 in einer für uns unnötigen Dichte auf. Plötzlich geht es um den Teufel. Plötzlich geht es um Dämonen. Plötzlich merken wir, da kommt ein Thema auf, das gar nicht unser Lieblingsthema ist. Nämlich diese Konfrontation, die wir hier erleben, als Jesus gekommen ist. Jesus geht in die Konfrontation mit dem dämonischen Element, mit der Person des Teufels, so wie sie uns in der Bibel offenbart wird. Es ist ja eine Zeit lang ganz fremd gewesen, ganz ungewohnt gewesen, auch gar nicht mehr gehörig gewesen, von dieser dämonischen Macht zu sprechen. Das hat sich ja dramatisch gewandelt. Wenn man noch halbwegs in diese Welt hineinguckt, da muss man gar nicht Christ für sein. Wenn man noch halbwegs in diese Welt hineinguckt und gar nicht jetzt irgendwie in einer depressiven Grundstimmung ist und einfach nur mal aufnimmt, was da abgeht und was in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden abgelaufen ist, universal und individuell, der steht vor diesem Phänomen dieser unglaublichen Macht und Autorität des Teufels und des Bösen. Und verstehen wir doch gar nicht nur, dass mal eine blöde Stimmung ist und was doof läuft, sondern diese Grundströmung, die den Menschen im Griff hat. Da versuchen wir alles mit Weltanschauung, Philosophien, mit Pädagogik und Religion, um da rauszukommen, dass der Mensch nicht mehr unter dieser Sklaverei des Bösen ist, dass er endlich sich zum Guten entfaltet und entwickelt. Und wir scheitern, egal in welcher Kultur, egal unter welcher Religion, egal unter welcher Vorgabe, wir scheitern gnadenlos. Und jeder geht wieder neu in den Start. Jede Generation geht neu in den Start. Jedes individuelle Leben geht neu in den Start. Und sagt doch nicht am Anfang im Durchschnitt, ich möchte möglichst böse sein. Nein, das tun wir nicht. Sondern geht ran und lebt und empfindet in sich immer stärker. Das ist ja der komplette Wahnsinn. Ich komme ja gar nicht raus. Ich schädige mich selber. Ich schädige andere. Ich entehre ihn. Was ist das für eine Macht da? Und das hört er damit ja gar nicht auf. Tief in mir, sagt das Buch Prediger, tief in mir ist angelegt, dass ich in Ewigkeit sein darf und will. Und dann merke ich, genau das Gegenteil ist durch den Teufel in mir angelegt. Ich bin auf Zeit. Mein Ding läuft ab. Ich sterbe. Was für eine Autorität! Das Leben dazu nehmen, an sich zu reißen und dann hineinzuführen in den jenseitigen Machtbereich des Todes. Und jetzt wird Jesus massiv konfrontiert mit dieser menschlichen Existenz bestimmenden Macht. Massiv konfrontiert. Das ist ja erst einmal für uns, ich weiß es nicht schön, aber letztendlich unglaublich gut. Man kann ja so oberflächlich mit Jesus umgehen und ist auch nett, das macht ja auch nichts und wie freundlich der Jesus war und wie zugewandt den Mensch, alles richtig, aber verstehen wir uns doch klar miteinander, das löst doch das Grundproblem nicht, dass ich ein Gefangener bin, dass ich des Todes bin und dass ich mit meiner Existenz zum Machtbereich der Finsternis gehöre. Und deswegen, so ungewöhnlich das ist, dass hier an diesem Jesustag vom Teufel die Rede ist, von den Dämonen die Rede ist. So gut ist es, so gut ist es. Nun ganz kurz, man ist ja überrascht, an wie vielen Stellen hier das dämonische Element in der Jesuszeit aufblitzt. Und immer wieder hat man gesagt, ja, die haben damals noch nicht gewusst, dass es alles gar nichts mit Dämonen zu tun hat. Es gibt unterschiedliche Störungen im Menschen, da brauchst du einen guten Psychiater. Nein, Lukas kann das sehr gut unterscheiden. Wir haben es eben mit dem Arzt zu tun. Und der Mann weiß sehr wohl, es gibt das eine, das andere. Es gibt physische und psychische und geistige Erkrankungen. Ja, die haben nicht automatisch was mit Dämonen, mit dem Teufel zu tun. Und ein ganz anderes Feld, wo Lukas sagt, da haben wir es mit einer ganz anderen geistigen Macht und Bestimmung. Das eine. So doof waren die damals nicht. Und das andere ist natürlich zu begreifen, dass da, wo ganz, ganz viel Licht ist, da agiert natürlich in besonderer Weise die andere Seite und die Finsternis. Klar. Und jetzt kommt Jesus, kommt auf diese Erde. Jetzt wird's hier aber in Kapernaum so dermaßen hell. Und deswegen, da, wo Jesus auftritt, da agiert die andere Seite mit klarer Konfrontation. Und jetzt? Und jetzt gehört es zu unserem Jesustag, dass Jesus nicht einknickt. Dass Jesus sich nicht zurückzieht. Dass Jesus nicht sagt, mach du deins, ich mach meins. Dass Jesus nicht in irgendeiner Art und Weise nett vorbeischmiert, sondern dass Jesus tatsächlich es zu einer Konfrontation kommen lässt. Das muss uns klar sein. Das muss uns absolut klar sein, dass es tatsächlich zu einer Konfrontation kommt. 1. Johannesbrief. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Nicht nur eindämmen, kontrollieren, zur Seite schieben. Nein, zerstören. Was für ein Traum auf der Ansage. Was für ein Traum auf der Ansage. Christlicher Glaube ist doch im Kern nicht eine nette Lebensoptimierungsreligion. Ist doch nicht einfach nur ein Upgrade fürs gute Miteinander. Sondern christlicher Glaube im Kern ist die Frage, wer holt uns vom Teufel weg? Und das kann nur einer. Der da. Das kann nur einer. Und es ist ja irre, dass in diesem Text das schönste Gottesbekenntnis von wem kommt? Von den Dämonen. Der ganze menschliche Clan schweigt noch angesichts von Jesus. Und die Dämonenwelt sagt Dreifaches in Lukas 4. Sagt, du bist der Heilige, du bist der Sohn Gottes, du bist der Christus. Boah, alles klar. Das sollte ja von uns kommen. Aber das kommt hier von der dämonischen Welt. Es ist so, wie nachher Jakobus in seinem Brief sagt, der Teufel glaubt auch und zittert. Das heißt tatsächlich, zu begreifen, die Realität für die dämonische Welt ist klar. Jetzt haben wir ein ganz anderes Kaliber. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt ist Jesus da. Jetzt ist Jesus da. Und wir Menschen und Menschen des Glaubens sagen, jetzt haben wir eine Chance. Jetzt haben wir eine Chance. Wir und die ganze Welt hat jetzt eine Chance, weil jetzt ist Jesus da. Jetzt ist Jesus da. Es gibt diesen Satz von Kurfürsten, von Friedrich dem Weisen, der vor einem militärischen Einsatz es mal so formuliert hat, wenn man sich entscheidet zu kämpfen, dann muss man sich auch entscheiden zu siegen. Das klingt zu banal und ist doch so wichtig. Wenn man sich entscheidet zu kämpfen, dann muss man sich auch entscheiden zu siegen. Herr Jesus, du hast dich entschieden zu kämpfen. Jetzt zeig uns, wie du siegst. Zeig uns, wie du siegst. Und es ist nur ein Teilsieg, wenn da dieser dämonisch belastete Mann der Synagoge frei werden kann. Es ist nur ein Teilsieg, wenn am Abend in Kapernaum ein paar Menschen befreit in die nächste Phase des irdischen Lebens rein. Es ist nur ein Teilsieg. Weil der Friedhof ist auch noch da. Und die Krankenhäuser sind auch noch da. Ist alles noch da. Wenn du kämpfen willst, du Sohn Gottes, und das willst du ja ganz offensichtlich, dein Tag in Kapernaum zeigst du ja, dann zeig uns auch, wie du siegst. Und da lesen wir dieses Wort in Johannes 12, unmittelbar vor unserem Wochenspruch. Jetzt geht die Krise über diese Welt. Jetzt wird die Macht der Finsternis gebrochen. In welchem Ereignis? In welchem Ereignis? Völlig irre Methode. Der lebendige Sohn Gottes geht stellvertretend für das gesamte Universum, für alle Menschen den Weg der stellvertretenden Hingabe ans Kreuz auf Golgatha. Alle Macht der Sünde, alle Macht des Todes, alle Macht des Gerichtes wird gebrochen in Jesus Christus und seiner Tat auf Golgatha. Der Teufel ist entmächtigt. Der Teufel ist entmächtigt. Wir, die wir zu seinem Machtbereich gehören, sind jetzt, Kolosserbrief Kapitel 1, hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben eine andere Staatsbürgerschaft. Wir gehören zu einer völlig anderen Kommandoeinheit. Er hat für uns nichts mehr zu sagen. Und es gilt das Wort aus Johannes 11. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Der hat das Leben. Und auch das Sterben ist für uns nicht das Ende des Lebens, sondern der Eingang in die Wirklichkeit des himmlischen Vaters. Der Teufel ist entmächtigt. Was für eine Methode. Und deswegen ist dieser Machtverlust, von dem da die Rede ist, hier nur angedeutet. Hier wird nur das Kämpfen angedeutet. Der Sieg, der geschieht am Kreuz auf Golgatha. Nirgendwo im ganzen Auftritt von Jesus gibt es eine Kungelei, gibt es einen Deal? Gibt es eine Übereinkunft mit dem Bösen? Nirgendwo. Nirgendwo landen wir im Denken der Zukunft in einem gemütlichen Grau. Nirgendwo. Sondern kompletter Machtverlust des Teufels, kompletter Machtverlust seines gesamten Personals, komplette Wegnahme dieser dämonischen Macht. Siehe die letzten drei Kapitel der Bibel. 19, 20, 21, 22. Traumhaft. Und jetzt? Und jetzt geht Freiheit durch. Freiheit. Freiheit. Jesus-Tag bedeutet zuallererst, dass wir, die wir in Christus, den Jesus in unserem Leben haben, in der Freiheit leben. In der Freiheit. Sie und ich, sie leben nicht mehr mit der Altlast ihrer Biografie. Für sie gilt das Wort aus dem Propheten Micha: Meine Sünden sind versenkt in die Tiefen des Meeres, eine Barmherzigkeit hat mich erreicht. Alles, was der große Ankläger vor dem Sohn Gottes vorbringen kann, und er kann viel vorbringen bei Ihnen und bei mir, das wissen wir alle, und haben nur das Eisbergsystem, ist weggenommen durch das Blut von Jesus Christus. 1. Johannesbrief. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jetzt lauter, in Christus lauter freie Leute. Freiheit haben wir auch in dem Sinn, dass in gar keiner Weise wir eine Angst haben müssten vor dem Tag des Gerichtes. Denn alles Gericht, in dem es um Leben und Tod geht, alles Gericht, in dem es um Sein oder Nichtsein vor Gott geht, all das Gericht liegt für Sie und für mich, die wir in Christus Jesus sind, hinter der Christus hat ihr Gericht, hat mein Gericht getragen. Es ist dieses Wort aus dem Johannesevangelium. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod, Teufel, zum Leben, Jesus, hindurchgedrungen. Freiheit, unendliche Freiheit. Freiheit, das betrifft auch unsere Zukunft. Unsere Zukunft ist doch jetzt nicht mehr der Friedhof. Der Friedhof ist die Durchgangstür zum Leben in seiner Gegenwart. Und so starren Jesus-Leute nicht auf ihre ablaufende Lebenszeit, sondern auf die anlaufende Begegnungszeit mit Jesus Christus. Was für eine Freiheit! Geschieht da plötzlich eine Biografie hinein, wenn wir nicht so leben, sondern so leben dürfen durch Jesus Christus. Er hat die Freiheit von diesem Gefängnis geschaffen. Unglaublich. Nirgendwo oder fast nirgendwo können Sie es stärker greifen als auf einem Friedhof neben einem Sarg, ob Sie frei sind. Ob sie frei sind, ob sie in Christus die Freiheit von der Macht der Finsternis und von diesem Teufel in sich haben. Und die Freiheit bezieht sich auch jetzt schon auf unsere jetzige, ganz normale Existenz. Nicht nur die Freiheit meiner Biografie, nicht nur die Freiheit im Gericht, nicht nur die Freiheit des ewigen Lebens, sondern die Freiheit im tatsächlichen Alltag. Die Kommandosprache des Teufels wird immer noch gehört. Aber sie stehen nicht mehr unter seinem Kommando. Sie und ich, die wir in Christus sind, sie stehen nicht mehr unter seinem Kommando. Und das dürfen wir uns wieder neu an einem Jesustag bewusst machen. Nein, Sie können es mit mir nicht verhindern, dass diese Kommandosprache, dass die Befehle von diesem dämonischen System Ihr Ohr und sogar Ihren Geist und sogar Ihr Herz erreicht. Sie können das nicht verhindern. Aber Sie dürfen sich in Christus klar machen. Sie sind diesem Kommando nicht mehr gehorsams verpflichtet. Ein anderer, Römerbrief Kapitel 6, ein anderer hat für Sie das Kommando übernommen. Sie stehen unter einer anderen Herrschaft, sagt der Apostel Paulus. Wir stehen unter einer anderen Armeeeinheit, ein anderer General, ein anderer Kommandoführer, ein anderer König, haben wir vorhin gesungen, hat über unserem Leben das Sagen. Und dessen Befehle, die befolgen wir. Die anderen, die hören wir. Wir müssen, wir können, aber wir müssen sie nicht mehr befolgen. Ich weiß nicht, wie bei Ihnen die dämonische Befehlskette läuft. Die funktioniert bei allen von uns. Wir sind ja so furchtbar konditioniert. Und natürlich werden Sie mit mir in diesen 24 Stunden eines Jesus-Tages in irgendeiner Art und Weise einen von diesen Befehlen, von diesen Ansagen mehrere, ich weiß doch nicht, Dutzende dieser Ansagen aus der dämonischen Welt bekommen. Natürlich, Sie kennen sie. Die einen hören, puch auf dein Recht, zieh es durch, du musst es nicht gefallen lassen. Oder das musst du dem heimzahlen. Du wärst schön blöd, wenn du das so machen würdest. Das kann doch er, Gott, nicht von dir verlangen. So geht's doch nicht. Du siehst doch, was bisher gebracht hat, diesem Gott zu folgen. Das lohnt sich nicht, der lässt dich hängen. Das reicht nie, wie dein Leben aussieht. Du träumst dir was vor, dass du mal zu Gott kommen kannst. Das ist doch klar, das sieht doch jeder. Dass du das tust, ist doch nicht so schlimm. Mach einfach weiter. Grau ist normal. Kennen Sie die Sprache? Kennen Sie sie? Ich glaube, Sie kennen sie alle. Bitte sehen Sie den Tag von Kapernaum. Sehen Sie den Tag aus Kapernaum. Sie müssen diesen Befehlen nicht gehorchen. Sie müssen diesen Befehlen nicht gehorchen. Und wenn Sie jetzt in diese blöde Falle reintippen und tappen und sagen, ja, aber das kriege ich sowieso nicht komplett. Darum geht es doch gar nicht. Aber jede Befehlskette, die Sie einmal unterbrochen haben, ist ein Sieg. Jedes, wo Sie einmal sagen, mit dem habe ich nichts zu tun, ich höre auf den, ist ein Sieg. Jedes Kommando, das nicht vom Kopf ins Herz und in Hände und Füße in Tat umgesetzt wird, das aus der dämonischen Welt kam, ist ein Sieg. Und demonstriert, ich, Jesus, habe dich versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes, das Reich meiner Liebe. Da bist du jetzt. Hör mir zu. Freiheit. Und deswegen, natürlich, wenn wir den Jesustag von Kapernaum sehen, dann sehen wir als Überschrift über die nächsten 24 Stunden unseres Lebens ein großes Stichwort. Der konfrontative Jesus hat es mir erlaubt, in Freiheit zu leben. Bitte, genießen Sie Ihre Freiheit. Genießen Sie Ihre Freiheit. Keine Sünde mehr der Altlasten der Biografie. Keine Angst vor dem Gerichtstag des Allmächtigen. Keine Sorge mehr vor dem Friedhof und der Zukunft. Und tägliche Kommandofreiheit auf die Stimme des guten Hirten und für Jesus zu achten. Und genießen Sie es, ihm eins auszuwischen, indem Sie ihm nicht gehorchen, dieser dämonischen Macht. Und genießen Sie Ihre Siege. Leben Sie in den 24 Stunden, die vor Ihnen sind, das Feld der Freiheit. Und das Zweite, was in diesem Text uns natürlich berührt, dass Lukas hier anfängt, wie er aufhört. Schon eigenartig. Er rahmt diesen 24-Stunden-Tag und er füllt ihn auch noch in gleicher Weise auf. Er fängt mich an mit, und Jesus ging hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Und er hört auf, und er predigte in den Synagogen Judäas. Das ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Das Besondere des Jesustages, das Besondere dieser 24 Stunden von Jesus in diesem Dorf am See Genezareth war, er hat geredet. Okay. Und lesen Sie mal durch. Das zieht alles durch. Verschiedene Arten, wie er redet, aber er redet. Er lehrte sie am Sabbat. Er predigte mit Vollmacht. Er bedrohte den Dämon. Er sprach zu ihnen. Er gebot dem Fieber. Unterbrochen. Und am Ende, das Evangelium wird gepredigt vom Reich Gottes und er predigte. Zu einem 24-Stunden-Jesustag, zu Ihrem und meinem 24-Stunden-Tag mit Jesus gehören Jesus-Worte. Die machen die machen den Unterschied. Die machen den Unterschied. Verstehen Sie, nehmen Sie einfach mal, nur als Beispiel, nehmen Sie einfach mal vom Moment den Gedankengang, Sie ziehen die Jesus-Worte aus Lukas 4 raus. Dann merken Sie, nichts mehr da. Nichts mehr da. Das Entscheidende an dieser Person, die mit Ihnen lebt, ist, dass sie redet. Und sie redet ja so anders als alles, was sonst so geredet wird. Das eine ist die Konfrontation, Dämon. Das zweite ist der große Unterschied, dass da Worte gemacht werden. Viele Worte, aber ganz andere Worte gemacht werden. Hier kommen Worte aus der Welt Gottes unmittelbar in Ihre und meine kleine alltägliche 24-Stunden-Welt hinein. Und dieser Jesus lebt diese 24 Stunden mit den Worten, die er, oh Überraschung, vom Vater gehört hat. Denn wir sehen ihn ja am nächsten Morgen rausgehen. Markus sagt das noch deutlicher. Er ging raus an eine einsame Stätte, um zu beten, um jetzt in dem Kontakt mit dem Vater diese Worte zu empfangen, die er jetzt weitergibt. Worte von Gott. Er ist gesteuert, gelenkt, verankert in den Worten. Und spüren Sie etwas davon. Es ist nicht ein Wortgebrauch von Jesus, der so funktioniert wie bei uns. Da starten wir mit irgendeinem Wort von Jesus, vielleicht morgens oder irgendwann im Laufe des Tages oder letzte Woche oder vor einem Monat haben wir mal noch ein Bibelwort gehabt und dann sagen wir jetzt, tschüss Jesus, ich muss jetzt an die Arbeit. So, das Besondere an diesem 24-Stunden-Tag ist ja, Das geht mit. Das geht dauernd mit. Es ist nicht, jetzt war das Wort und jetzt kommt der Rest. Das ist die ganze Zeit da. Die ganze Zeit meines Lebens darf das da sein, dass ich in dieser Kommunikation, sagen wir, in dieser Hörebene, in dieser Gebetsebene mit diesem Herrn unterwegs bin. Nein, nicht mit neuem Stress, nicht mit neuer Gesetzlichkeit, sonst im Kram, sondern als ein riesiges Vorrecht, eines alltäglichen 24-Stunden-Tages mit Jesus. Seine Worte. Woran können Sie entdecken, dass Worte von Jesus bei Ihnen ankommen und nicht nur das normale Geschwafel, was irgendwie durch die Welt dabbert? An der Reaktion. Die Reaktion sagt nämlich Verwunderung und sogar Entsetzen. Also Entsetzen heißt, total andere Dimension realisiert. Zu begreifen, wenn ein Wort von Jesus ankommt, das ist ja jetzt nicht das normale Gerede. Das ist ja nicht das, was du durchschreddern kannst. Das ist ja nicht das, was da rein, da raus geht. Das ist ja mit Autorität, mit Vollmacht. Autorität mit Vollmacht. Das ist gesättigt von Gott. Ihr und mein 24-Stunden-Tag ist ein Tag, der, oh Gott sei Dank, nicht ohne Wort Gottes stattfinden muss. Stell dir mal ganz kurz vor, was das bedeuten würde, wenn Sie ohne Wort Gottes unterwegs sein müssten. Sie müssten ja alles selber entscheiden. Sie müssten ja selber ihren Weg finden. Sie werden sich ja selbst die Norm, selbst das Gesetz, selbst die. Sie merken, das wird heftig. Denn Sie wissen ja, wie Sie ticken. Und deswegen zu begreifen, nein, stopp. Ich werde doch nicht so blöd sein. Ohne die Worte des lebendigen Gottes, ohne seine Gemeinschaft, ohne sein Hören. Und mein Hören auf ihn, ohne diese Schätze, den Tag, diesen 24-Stunden-Tag, mein überleben zu müssen. Nee und nimmer. Darüber sind wir doch raus, oder? Ist nicht gerade das Gemeine, dass wir immer wieder in diese Wortlosigkeit hineingezogen werden? In diese Wortlosigkeit. Armut hineingezogen werden. In diese fatale Jesus-Schweigsamkeit, in diese unnatürliche Jesus-Abwesenheit. bitte, 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 bitte. Lassen Sie es nicht so. Oder umgekehrt. Nutzen Sie Ihre Chance. Der läuft mit. Der redet überall rein. Der hat zu allem was zu sagen. Und das zu erleben, das werden Sie immer dann merken, wenn Verwunderung bei Ihnen ankommt, weil er plötzlich da reinquasselt. Entsetzen, weil ich denke, ach, das habe ich jetzt so ja nicht gedacht. Ja, natürlich, natürlich, das wird ja nicht, das ist ja nicht irgendwer, das ist Jesus. Und wenn der mitmacht, wenn der wirklich mitmacht in den nächsten 24 Stunden, wenn Sie auf seine Stimme hören, Johannes 10, ach, das wird Sie natürlich bestimmen. Und Sie wollen das doch, oder? Oder sind wir dann doch manchmal ganz froh, wenn er nicht mitredet? Wenn er dann mal sagt, lass mich doch mal in Ruhe, ich habe doch auch... Nein, ich möchte deinen Kommentar. Was sagst du dazu? Wie siehst du das? Äußere dich bitte dazu. Sprich rein und sprich nicht nur dann rein, wenn du alles sozusagen nett streichelst und toll findest. Sondern sprich auch dann rein, wenn du sagst, das kannst du nicht denken. Das kannst du nicht machen. Was ist das für ein komischer Emotionslauf da gerade? Bitte, mein Gott, bitte, bitte, bitte. Lass es keinen Tag ohne dein beständiges Reden sein. Bitte nicht. Der rote Faden ihrer 24 Stunden mit Jesus ist diese Kommunikationsbrücke. Und dann ist es ja tatsächlich erstaunlich, dass sowohl Matthäus als auch Markus in diesem wunderschönen 24-Stunden-Tag, ja, man kann es so sagen, etwas miniaturisiert, er verkleinert etwas. Er geht aus dem Bild in ein unglaublich kleines, unwichtiges Detailbild. Komisch oder auffällig oder besonders oder für uns eben frappierend, dass da jetzt drei Evangelisten von dieser Schwiegermutter erzählen. Meine Güte! Da gab es so viele tolle Wunder von Jesus, die so stark waren. Tote sind auferstanden. Lahme konnten gehen. Dämonische Befreiungen. Blinde, die sehen. Bah! Die Frau, die sich aufrichtet. Das. Fieber. Gut, Lukas sagt, großes Fieber. Der Mediziner sagt, war schon bedrohlich. Aber Fieber. Und übrigens, kaum ein Ausleger findet die Geschichte gut. Weil die Kennzeichen einer richtig guten Heilungsgeschichte fehlen. Was fehlt? Das Allerwichtigste, die sagt nichts. Die sagt gar nichts. Sie fällt nicht vor ihm nieder, aus dem Bett rauskrabbeln, sagt, Herr, hilf mir. Wir erfahren auch nicht ihren Namen, nur den Titel, die Schwiegermutter. Wir wissen nachher gar nichts mehr von ihr. Es gibt keinen Vorlauf von Glauben, kein Hinweis. Und wenn das ihnen gelingt, dass sie sich in dieser Rolle der Schwiegermutter sehen können, haben sie gewonnen. Dann haben sie gewonnen. Schwestern und Brüder, wir sind die Schwiegermutter. Wir haben keinen tollen Status. Wir haben nicht die Wahnsinnsstory. Bei uns laufen die Sachen nicht so, wie sie laufen sollten. Sie laufen überhaupt nicht nach dem Lehrbuch. Da fehlt so vieles bei dieser Schwiegermutter-Story. Und wissen Sie, wen das überhaupt nicht interessiert? Jesus. Jesus interessiert das überhaupt nicht, dass die nicht nach Norm läuft. dass das Glaubensgebet hier fehlt, dass die richtige Beziehung fehlt, dass das nach außen Deutliche fehlt. Nein, irgendwo in dieser kleinen Hütte in Kapernaum steht dieser Jesus. Jetzt wird es ja unglaublich privat. Und wir wissen, dass das der Hauptmann von Kapernaum nicht fassen konnte. Er konnte es nicht fassen. Du brauchst gar nicht unter mein Dach. Wer käme auf die irre Idee, dass du, Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, der Heilige, unter mein Dach kommst? Muss auch gar nicht sein, Herr. Das fände ich übergriffig, wenn ich dir zumuten würde, in mein Haus zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Als anderes ist klar, bleib du auf Distanz, bleib du, wo du bist. Du bist der Sohn Gottes, der Messias. Und ich bin nur der Hauptmann von Kapernaum. Und jetzt steht er am Bett von der Schwiegermutter. Unter ihrem Dach. Merken Sie es, wie die Evangelisten hier Familie, Gottes Familie, Nähe gesehen haben, Beziehung gesehen haben. Dass Jesus nicht sagt, dass wenn ich jetzt schon in dein Haus komme, dann erwarte ich, dass dein entsprechender Service läuft. Sondern sie baten ihn für sie. Und dann geht er da hinein oder dahin und macht diese Frau gesund. So nah. Ich erinnere Sie gern dran, weil es einer der wichtigsten Aspekte zum Thema Wohnort von Jesus finde. Dass Jesus zwei Wohnorte hat. Zwei Wohnorte. Jesaja Kapitel 57, Vers 15, so spricht der Hohe, der Erhabene, der ewig wohnend thront, dessen Name heilig ist. Sehen Sie seinen Wohnort. Ich wohne, sagt er, in der Höhe. Ich wohne im Heiligtum. Und wir würden sagen, ja, natürlich, selbstverständlich. Ist ja ganz klar. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Für alle Schwiegermütter. Und ich wohne bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Jetzt kommt er plötzlich zu ihnen. Jetzt kommt er plötzlich zu dir. Jetzt kommt er plötzlich zu mir. In die nicht idealen Verhältnisse, in das gar nicht so strahlende, in das nicht nach Norm laufende, in alles, was uns ausmacht, was nur wir mit dem allmächtigen Gott wissen und teilen. Und stellt sich plötzlich so nah neben sie, wie niemand sonst. Das ist ihr Jesustag, verstehen Sie? Das ist ihr Jesustag. Da müssen Sie erst nicht gucken, wie Sie den Laden wieder auf Vordermann kriegen, bevor Sie zu ihm hinkommen. Da müssen Sie nicht erst in der richtigen Anbetungsstimmung sein, bevor er sich Ihnen annähert. Da müssen Sie nicht erst Ihre richtige Gebetsposition eingenommen haben und die 13 Anbetungslieder drauf haben, damit sie emotional denken, er ist da. Nein. Er kommt mitten rein in ein zerschlagenes und gedemütigtes Herz und Leben. Er kommt zu dir und er kommt zu mir und er erbarmt sich, indem er Gemeinschaft bildet mit mir. Er ist mir und meinem Nichtstrahlen. Er ist mir und meiner Nichtperfektion. Er ist mir in meiner ganzen Not so nah. Das ist der Jesustag. Spätestens jetzt sagen sie, na dann kann der Tag ja losgehen. Richtig? Ja, natürlich. Kriegen Sie die nächsten 24 Stunden jetzt hin? Mit der Bar? Ja, natürlich. Ich lebe ja jetzt in der Freiheit unter seiner Herrschaft. Ich lebe in der Bindung, der permanenten Bindung an seine Worte. Und ich lebe unter diesem Glück seiner unbegreiflichen Nähe. Jesustag, ich glaube, ich mache eine Serie draus. Ich glaube, ich will nicht nur einen Jesustag, ich will mal so eine Jesuswoche. 7 Tage. Und nach 7 Tagen denke ich, ach du, ein Jesusmonat wäre auch nicht schlecht. Okay, wenn wir schon dabei sind, also ein Jesusjahr. Vielleicht einfach ein Jesusleben. Ein Jesusleben. Ich will ein Jesusleben. Ich will in der Freiheit unter seiner Herrschaft sein. Ich will in der Bindung an seine Worte geführt werden. Und ich genieße das Glück seiner Nähe in meiner Ruine. Wir gehen mal den Jesustag an. Komm, wir beten. Herr Jesus, wir wissen das und es ist gut, dass du uns durch dieses Wort Gottes das so wieder vor Augen stellst. Wir wissen das, dass wir durch das Geschenk des Glaubens es unglaublich gut haben. Unglaublich gut haben. Dass wir rauskommen durften aus diesem Gefängnis des Teufels und des Todes. Wir danken dir dafür. Und wir bitten dich, dass wir die Freiheit, die wir in dir haben, genießen und dass wir dich bitten, dass mit deiner wunderbaren Kommandostimme du in diesen Stunden uns begleitest und wir nicht auf den alten Kommandogeist reinfallen. Danke, dass wir in Freiheit, in allen Dimensionen in Freiheit leben dürfen. Und ja, Herr, wir brauchen diese Qualität deiner Worte. Wir genießen es, dass du mit uns in dieser Wortgemeinschaft unterwegs bist. Und wir bitten dich, lass auch die kommenden 24 Stunden von diesen staunenswerten, Entsetzen führenden Worten bestimmt sein. Und dann, was für ein Glück, dass du uns so nahe bist. Dass dir unsere Kleinheit, unsere Schwachheit, unsere fehlende Perfektion, unser nicht idealer Zustand sowas von egal sind. Dass du dich gerade zu uns, den Zerschlagenen und Gebrochenen, stellst. Und wir genießen deine Nähe. Wir genießen deine Nähe. Und möchten mit unserem Leben dir dienen und dir antworten. Danke. Vielen Dank für die Freiheit. Vielen Dank für deine Worte. Vielen Dank für deine Nähe. Danke für diesen Jesustag. Und danke, dass er nie enden muss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.